Ich fange am besten auch mit einer Vorwegsache an. Und zwar mit einer etwas merkwürdigen Kontroverse, die innerhalb der Wissenschaft und in den Feuilletons seit längerer Zeit tobt. Losgetreten wurde diese Diskussion von Naturwissenschaftlern, die Menschen forschen am Hirn und die das Resultat ihrer Forschung, wie sie sagen, in ein neues Menschenbild gießen. Demnach soll man sich dies vormachen: Wille, Selbstbewusstsein, alles Schein. Das Hirn trickst uns aus, wir sind determiniert. Es gibt Aufregungen drüber, die nicht den Umstand betrifft, dass hier Leute, von denen man sonst für gewöhnlich solide Erkenntnisse über den Gegenstand erwartet, hier plötzlich mit einer Deutung ihres Objekts aufwarten. Die Aufregung bezieht sich darauf, dass dieses neue Menschenbild unserem alten, traditionellen abendländischen, das sind alles Zitate, die da gefallen sind, widerspricht. Also melden sich Philosophen zu Wort, von denen man weiß, dass dies eigentlich mit der wissenschaftlichen Untersuchung des Hirns nichts zu tun haben. Eben professionelle Deuter der Menschennatur, nicht Erklärer derselben sind, die steigen als Erste an. Dann melden sich Juristen vom Berufswegen mit dem Recht, also mit der Ausübung staatlicher Gewalt befasst, melden sich zu Wort und fragen, ja, wenn das so ist, was ziehen wir daraus für Konsequenzen? Wiederum, es greift sich keiner an den Kopf und fragt, was ist hier los? Ein Wille, der eben erfahren hat, dass er total ausgeschissen hat, möchte Konsequenzen ziehen. Nein, die Diskussion geht weiter mit der heißen Frage, ja, was machen wir denn dann mit unserer feinen Errungenschaft, zum Beispiel der Strafjustiz? Wen sollen wir denn jetzt wegsperren, wenn das nicht bloß Schein ist? In der Diskussion mischen sich dann wieder alle ein, auch die Hirnforscher selber, und so geht es dahin. Dann gibt es Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Wissen. Da wird Bericht erstattet, einmal von Hirnforschern, die entdeckt haben wollen, dass die Moralität des Menschen in seinen Genen liegt. Zwei Wochen später ein Artikel wieder aus dieser Zeitung Forschung. Da hat man entdeckt oder wieder entdeckt haben, dass das, was den Menschen groß macht, seine Moralität, auch schon beim Affen oft zu finden ist. Und dann, vor zwei Wochen, ein Artikel in derselben Zeitung, da wird Bericht erstattet über so Experimente, die sich dann so schon macht. Setzen sie einen Ratte in ein Labyrinth rein und tun der Ratte Mikroelektroden ins Gehirn und dann lassen sie rumlaufen und wenn die Ratte mal links abbiegt und nicht rechts, dann ist, bevor sie links abbiegt, können sie den Knast dann feststellen. Wenn sie rechts den Futtertrog abzischt, dann eben nicht. Naja, so geht die Forschung dahin, man erfährt, was der Rat so macht, bevor er links abbiegt, knistert es, und wenn es mit Futter geht, knistert es nicht. Und dann heißt in dem Artikel der letzte Satz, also da gibt es dann einen glücklichen Ausblick, wo kommen wir hin, wenn diese Forschung weiterhin so erfolgreich ist. Spätestens dann wird es für jeden sichtbar, was viele Neurowissenschaftler annehmen, dass die Vorstellung vom freien Willen eine Illusion ist. Wir waren bei den Ratten und so hört der Artikel auf. Ich will zu dieser Diskussion, die da tobt, mal höflich sagen, da geht einiges durcheinander, mindestens das. Ich bin im Vorfeld der Veranstaltung gefragt worden von dem Gegenstandpunkt Nagel und wohl meinen gegenüberstehenden Kreisen, warum wir uns mit dem befassen, mit diesem Zeug. Ob wir nicht genug zu tun haben bei der Kritik der Zwecke und Interessen, die da alltäglich machtvolle Regieren und die Menschen ein bisschen in Mitleidenschaft zieht, warum geben wir uns mit so einem esoterischen Quatsch an? Wir stimmen schon mit genug zu tun, aber wenn man schon Quatsch sagt, dann möchte man ihn auch kritisieren können. Und dazu möchte ich vielleicht ein paar Anweisungen anbieten. Und das zweite von wegen esoterisch. Die Denkfehler, mit denen da manche den Begriff der Determiniertheit unseres Willens komponieren, das sind ziemlich populäre Denkfehler der Wissenschaft. Und sie stehen einer verbreiteten gedanklichen Unsitte auch außerhalb der Wissenschaft sehr nahe. Das will ich sagen. Und vielleicht, wo so viel unsicher ist und die Werte des Abendlands auch im Wanken sind, sich dem Gegenstand im Verhältnis Geist und Gehirn mal so anzunähern, wie man hier vielleicht einen Konsens darüber erzielen kann. Es sind alltagspsychologische Erfahrungen, die ziemlich unbezweifelbar sind, weil sie extrem trivial sind. Das Erste ist, dass wir dieses wahnsinnig tiefe Verhältnis von Geist und Gehirn als Freiheit des Geistes über seinen Körper erfahren. Das ist die berühmte Freiheit. Die hat mit Gesellschaft, mit Demokratie überhaupt nichts zu schaffen. Die ist auch kein Wert, sondern die ist mal eine Eigenschaft, die vorerst nicht mehr besagt, als das, dass der Geist, unser Denken, nicht im Natürlichen aufgeht, nicht von den Notwendigkeiten des Körperlichen regiert wird. Als erste Bestimmung dieses Verhältnisses, und da kann jetzt jeder an die Formen ruhig denken, aber die sind nicht Thema, in denen wir uns geistig in unserer Freiheit betätigen. Also wenn man etwas Gegenständliches in seinen Kopf hineinnimmt. Als erste Bestimmung kann man einfach nur festhalten, man spürt nichts, wenn man denkt. Kein Neuronenfeuer, nichts, obwohl, wie die Wissenschaft das mittlerweile weiß, die Neuronen in ihrem Feuer die Grundlage schon sind davon. Das ist alles sehr trivial, was ich sage. Das ist auch nicht ein Einstieg ins Mensch-Tier-Vergleichen. Das hat auch mit den Psychologen nichts zu tun, die im Tierreich den Geist suchen. Das soll uns jetzt hier an der Stelle erstmal gar nichts angehen. Die zweite Bestimmung ist, dass man an sich selbst, aber auch das Gegenteil davon erfährt. Den Geist als abhängig, als determiniert von seinem Körper. Jeder weiß, dass sein Bewusstsein, dass sein Denken körperliche Grenzen hat. Man kann nicht ununterbrochen denken. Das Denken macht müde und ist nicht zu knapp. Man weiß auch aus der eigenen Erfahrung, was Alkohol, Tabletten, wenn sie mal im Kopf sind und dort ihre physische Wirkung tun, fürs Denken ausrichten. Man kann sich vielleicht, wenn man müde wird, mit Kaffee behelfen, sich darüber hinwegsetzen, dass man müde ist, aber irgendwann ist damit Schluss. Das sind so ganz triviale Erfahrungsinhalte, die wir sagen, dass die Freiheit nicht alles ist und ihre Grundlage, ihre Voraussetzungen schon da oben hat. Die dritte Bestimmung ist, dass man nicht das Auseinanderfallen erfährt, nicht das Auseinanderfallen von Geist und Gehirn, sondern die Einheit beider. Man geht schlafen, wenn man müde ist, erholt sich und das Bewusstsein schläft auch. Morgens wird man wieder wach, wie der Hegel das so schön sagt, wenn der Blitz der Subjektivität die Form der Unmittelbarkeit des Geistes durchschlägt. Man könnte dazu auch sagen, weniger pathetisch, wir wollen unsere Ruhe und verschaffen sie uns entsprechend praktisch. Und dann landet es uns wieder, wir wollen wieder was unternehmen. Und an diesem Beispiel merkt man schon auch, der Wille, der da so zweifelhaft ist und umstritten, ist schon auch eine Tatsache der Erfahrung. So, das war die ordinäre Alltagspsychologie. An dieser Stelle mal. Die wissenschaftliche Frage nach dem Verhältnis von Geist und Gehirn begnügt sich in jeder Wissenschaft nicht mit dem Das der Erfahrung. Die will das Allgemeine des Verhältnisses bestimmen, geht aufs Wie, aufs Inwiefern des Zusammenhangs, den man praktisch erfährt. Dass dieses Kapitel unter der großen Überschrift Leib-Seele-Problem eine wissenschaftliche Tradition hat, lasse ich jetzt mal weg. Ich kümmere mich nicht darum, was da an Monadenwesenheiten, parallelen Welten und wie die zueinander stehen und vermitteln, sich in einer Vermittlung, was da zusammengedacht wurde, das ist mir alles wurscht. Das ist nicht besonders beachtlich. Jedenfalls machen sich hier Naturwissenschaftler, Mediziner vorweg, Physiologen, Biologen, Experten für Schwachstrom, Chemiker, die machen sich daran, das Hirn in seinen materiellen Funktionen zu erfassen. Sein Aufbau, seine Arbeitsweise, wie es intern differenziert ist und wie die Teile funktionell zusammenwirken, das wollen sie ergründen. Ganz unideologisch, sie wollen die Arbeitsweise dieses Organs bestimmen. Das ist das eine. Davon zu scheiden ist, wofür das Hirn die physiologische Voraussetzung ist. Vom Geist ist ja gesagt, dass der nicht im Körperlichen aufgeht, schon eine eigene, bestimmbare Wesenheit ist. Und das ist an und für sich kein schwerer Gedanke. Wenn man beim Denken keine Neuronen spürt, dann wird man in den Neuronen auch nicht das Denken finden. Und wenn sich die Wissenschaft daran macht, das Verhältnis beider Sachen zu bestimmen, dann geht es hier eben darum herauszufinden, auf welchen neuronalen, chemischen und anderen Prozessen und sonstigen Vorgängen im Gehirn, Bewusstsein und Wahrnehmung, Sprachvermögen, Denken, Gedächtnis und Persönlichkeit beruhen. Dann will sie erklären, mit welchen Leistungen uns dieses Organ dazu in Stand setzt, in der uns bekannten Weise mit Bewusstsein und Willen auf die Welt loszugehen. Das ist bloß ein anderer Ausdruck für die Frage, die sonst jeder kennt, nach dem Warum der Defekte im Geist, im Denken, die man bei gewissen Defekten im Hirn aufgespürt hat, da kommt die medizinische Wissenschaft ja her. Da gibt es einen Dachschaden, irgendeine Läsion oder sonst irgendetwas an einer bestimmten Stelle und man merkt, dann funktioniert der Geist bei diesen Menschen nicht. Man merkt auch, dass bei manchen Schädigungen der Geist dann sich andere Regionen zusammenträgt, zusammensucht und die funktionieren dann anstelle der Verbundenen. Die allgemeine Natur des Zusammenhangs, den man da negativ registriert im Ausgangspunkt, die möchte man erfassen. Wenn man das tut, ist jedenfalls eines verdammt. Geistige Leistungen und ihre Grundlagen sind der Gegenstand. Die Erklärung des Verhältnisses hat also schon der Identität, dem, was die Sachen jeweils für sich sind, gerecht zu werden. Und ein Begriff von dem, was man da als Geist vor sich hat, kann gar nicht schaden. Das sage ich mal vorweg, weil das Problem in Folgen sein wird. Jedenfalls sind vorschnelle Einwände nicht am Platz, wenn Naturwissenschaftler sich ins Hirn haben. Von wegen, das sind doch zwei total verschiedene Welten. Das wird schon so sein, dass es zwei verschiedene Gegebenheiten sind. Aber was taugt besser als Anspruch gegen die Wissenschaft, die sich gerade dran macht, das Verhältnis beider Welten zu bestimmen? Ich finde es auch nicht gut, wenn man sagt, Naturgegenstände, ja, das soll die Naturwissenschaft forschen. Geist hat was mit der Geisteswissenschaft zu tun. Da hat die sich früher herzumachen. Mir wird nicht einleuchten, warum eine rationelle Physik des Gehirns in irgendeinem Widerspruch zu unserem Denken stimmt. Mal ganz abgesehen davon, dass, wie sich zeigen wird, der Geist in der Geisteswissenschaft nicht besonders gut aufgehoben ist. Jedenfalls, das muss man als Fakt festhalten, steht das Forschungsprogramm der Hirnforscher, ich zitiere mal rein, sie kümmern sich um den Nachweis, dass bestimmte perzeptive, kognitive, emotionale, exekutive und motorische Leistungen mit neuronalen Aktivitätszuständen in definierten Zentren des Gehirns aus engster räumlich und zeitlich zusammenhängen. Na bitte. Dass bewusste Wahrnehmungsprozesse grundsätzlich an die Aktivität der Großhirnrinde gebunden sind. Solche Vorhaben stehen schon in einem gewissen polemischen Gegensatz zu ziemlich viel dummem Zeug, was an Meinungen und Auffassungen über die Seele im normalen Bewusstsein zirkuliert. Es hält sich ja nach wie vor das Gerücht vom ewigen Leben. Da muss man nur mal über den Friedhof schauen. Morgen Abend kommt eine fantastische Sendung im Jahr 2007 im öffentlichen Fernsehen mit der Überschrift Seelenwanderung. Heißt die Frage, gibt es Wiedergeburt? Ja, ich weiß nicht, vielleicht interviewen Sie doch die Maikäfer oder so. Aber auf jeden Fall, der Irrglaube an die Seele oder das Geistige als eine unkörperliche Wesenheit, der lebt munter fort. Und dazu geht diese wissenschaftliche Fragestellung schon ein wenig auf Distanz. Sie steht auch in Distanz oder in Opposition zu dem, was in der Psychologie zum selben Verhältnis gedacht wird. Dafür steht das erste Zitat von Freud. Der sagt, von dem, was wir in unserer Psyche, von dem, was wir unsere Psyche Seelenleben nennen, ist uns zweierlei bekannt. Erstens das körperliche Organ und Schauplatz desselben, das Gehirn, Nervensystem. Andererseits unsere Bewusstseinsakte, die unmittelbar gegeben sind und uns durch keinerlei Beschreibung näher gebracht werden können. Alles dazwischen ist uns unbekannt. Geht noch ein Stück dahin und dann kommt es. Wir nehmen an, dass das Seelenleben die Funktion eines Apparates ist. Das ist schon sehr frei gedacht. Nicht wissen, es ist uns unbekannt, ist der Auftakt, nicht sich Wissen zu verschaffen, sondern einfach mal lust drauf loszuspekulieren. Und wie es dann weiterhin beim Freud kennt man, ist ja bekannt, ich will es ja auch nicht hier aufblättern. Es wird ein Es-Ich über Ich, Instanzenapparat von inneren Mächten und Kräften konstruiert. Eine einzige Bilderwelt der inneren Determiniertheit, des Bewusstseins und des Willens, der absoluten Bedingtheit dessen, was wir als unser Geistesvermögen kennen. Der zweite psychologische Säulenheilige Skinner. Der Einwand gegen innere Zustände besteht nicht darin, dass diese etwa nicht existieren, sondern darin, dass sie für eine funktionale Analyse irrelevant sind. Das ist auch eine Sorte von wüster Spekulation. Der Mann geht gleich her und sagt, was mein Gegenstand ist, interessiert mich nicht. Ich bestimme den Gegenstand als das, wofür ich mich an ihm interessiere. Ich will eine funktionale Analyse machen und dementsprechend nehme ich den Gegenstand mir vor. Der ist das, was ich mit ihm anstellen will. Also, kommt der berühmte Gedanke auf die Welt, ein Reiz ist das, was eine Reaktion hervorruft, eine Reaktion ist das, was von einem Reiz hervorgerufen wird. Also ist Bewusstsein und Wille eine Funktion von dem, was ein Reiz macht, und eine Funktion dafür, dass immer dann, wenn ein Reiz kommt, eine Reaktion stattfindet. Und man merkt schon, bei beiden, beim Freud wie bei diesem rohen Menschen im Skinner da, erfolgen Bestimmungen des Willens, des Geistes, wo der in seine Funktion hinein aufgelöst wird. Der Wille ist einmal Selbstzensur beim Freud gegenüber inneren Mächten, das andere Mal fungiert als sowas wie Instinktersatz. Dann machen wir Menschen also ungefähr dasselbe wie das Tier, bloß ganz nicht so gut. Und beide funktionellen Bestimmungen lassen von dem, was Wille Bewusstsein ist, nicht eben viel möglich. Zurück zu den Hirnforschern. Diese Abteilung, die sich da wissenschaftlich ans Verhältnis, sondern die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gehirn und was wir als Geist kennen, machen, die hat es erstmal nicht mit der psychologischen Suche nach Gesetzmäßigkeiten, denen menschliches Verhalten unterliegt. Das machen wirklich im Anschluss an Freud Skinner die Psychologen. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Forschung, von der hier Thema ist, betreffen das Organ, dessen wir uns dann denken, bedienen und haben mit den Fragestellungen der Psychologie für sich genommen erstmal gar nichts zu tun. Entsprechend geht es bei den Hirnforschern, die hier Thema sind, also das sind die Vertreter der Disziplinen, die hier mit dieser These der Determiniertheit großen Wirbel gemacht haben. Entsprechend geht es bei denen in ihren Büchern auch eine Zeit lang zu. Als interessierter Laie erfährt man unter der Überschrift biologische Verwandtschaftsverhältnisse des Menschen Auskünfte über die Evolution. Was soll man dagegen sagen? Wenn Identität und Unterschied unseres Gehirns im Vergleich zu dem des Affen oder der Meeresschnecke oder sonst was ermittelt wird. Was soll man auch einwenden, wenn nach der Zäsur gesucht wird, wo bei uns stammesgeschichtlich die Voraussetzungen sich herausgebildet haben und das Denken geht los.